Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstück und aus dem Laufen.
Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Kaffee noch heiß?
Bitte. Einfach ist irgendwie anders, ne?
Ja.
Es war einmal eine wunderschöne Prinzessin mit langen blonden Locken und blauen Augen. So schön, dass die Sonne glitzerte im Meer, weil sie einfach so wunderschön war. Doch leider hatte sie ein Problem. Sie musste am Sonntag, leider, trotzdem sie Urlaub hatte, zur Arbeit marschieren.
Nee.
Ja.
Das ist aber eine traurige Geschichte.
Ja, es ist wahr. Wir haben heute Morgen wieder Christine dabei. Und Christine hat eigentlich Urlaub.
Ja, ich lach mich tot.
Ja.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich die Prinzessin bin.
Ja, wer denn sonst?
Und wenn sie nicht
also
gestorben
Tilly
ist,
sieht nicht so aus.
Was? Ich habe auch...
Ja. Die Schöne und das Biest, oder wie?
Ja,
und da traf sie einen wunderschönen Prinzen. Nein, nicht dich, Tilly.
Doch. Nein. Doch. Ich war ja eigentlich ein Frosch. Ne? Und dann
wieso eigentlich?
Du bist ein Frosch.
Okay, ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid. Wir sind in Urlaubslaune. Das ist
Morgen.
Ja, und Christine hat eigentlich Urlaub.
Ja.
Aber sie wurde hierher verfrachtet, mit Frühstück gezwungen. Und wenn wir frühstücken, dann erzählen wir ja sowieso. Also können wir auch ein Mikrofon hier vor die Nase hängen. So.
Ja, und kostenloses dann, Frühstück, da sage ich nicht
sie wird ja sowieso hier in Naturalien immer bezahlt. Das ist so, ne?
Mit allem, was das Herz begehrt.
Kost und Logis, ne?
Ja, genau. Pimmelbrötchen und allem. Lecker.
Also, es geht ums Lesen heute, ne? Wir haben,
wie
also
ihr gemerkt
wirklich
habt,
jetzt
wir haben schon mal Grimm aus der Tasche geholt.
Ja, und wir haben auf Facebook, Instagram und all diesen Kanälen haben wir schon jeden Tag ganz fleißig mit Hilfe von Manfred.
Unserer Leseratte.
Ja, weil Annika hat jetzt Manfred in verschiedene Lesepositionen gepackt. Und Manfred wird uns heute sozusagen die Struktur des Podcasts geben.
Also zumindest wird er das versuchen.
Er will es probieren.
Ja.
Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann guckt ihr mal auf Facebook, auf Instagram, weil das erste Bild, das haben wir am Montag, letzten Montag gepostet, da liegt natürlich diese Zauberratte am Swimmingpool auf der Liege, linke Pfote in Eis, rechte Pfote in Buch. Und da haben auch einige von euch schon geschrieben, jo, Cole, ich will mich daneben legen. Na? Das ist Urlaub, genau. und da habe ich dann geschrieben, ja, Manfreds perfekte Urlaubsformel, Lesen plus Eis gleich pures Glück.
Ja.
So, und das ist halt so.
Und so es gibt es viele, die das mögen. Also für mich ist das ja auch das Größte. So im Urlaub unbegrenzt schmökern.
Ja.
Komm. Ohne Unterbrechung.
Ja.
Das ist schön, ja.
Ohne Unterbrechung.
Und wir haben Christine heute deshalb dazu geladen, weil Christine ist inzwischen leseverrückt. Ich meine, gelesen hast du immer schon, hast du gesagt.
Ja.
Aber dich hat es jetzt auch infiziert, ne?
Ja, vor allen Dingen so die Meyerhoff-Reihe, also die hat es mir wirklich angetan. Und zwar schon so doll, dass ich den Meyerhoff am liebsten persönlich kennenlernen möchte. Mhm. Also wenn der irgendwo mal eine Lesung macht, dann sind wir dabei, ne, Tilly? Da fahren wir zusammen.
Ja.
Also, das...
Zur Erklärung, Meyerhoff, das ist ein...
Genau, der kommt aus Schleswig, ging auf die Schule, wo meine Tochter jetzt hinkommt. Und man verbindet so viel. Mhm. Und das ist halt so lustig, wenn man halt gerade so den zweiten Teil seines Buches, seiner Bücherreihe liest, dass man... genau weiß, wovon er da gerade erzählt.
Ja, ne?
Und das bringt unglaublich viel Spaß, wirklich. Also, das ist einfach toll.
Und er ist Schauspieler und sein Vater war Leiter der Psychiatrie hier.
Genau,
so ein
Hesterberg.
Gelände auch und so.
Der psychiatrische Direktor.
Ja, der psychiatrische Direktor, genau. Und dann, das ist natürlich, und seine Geschichte so, wie er nach Amerika ging, wie er in München studiert hat, bei seinen Großeltern wohnte und.
Ja, und ich habe da ja auch noch gearbeitet. Also ich habe, wo ich 18 war, wusste ich nicht, in welche Richtung ich will, ob ich ins Büro will oder mit Menschen arbeiten möchte und wie auch immer. Und habe dann ein freiwilliges Sozial soziales Jahr gemacht und habe da mit den psychisch Kranken auch noch gearbeitet. Also ich weiß ja auch wirklich, wie es da von innen aussieht, ja, wie es da abgegangen ist. Dadurch verbindest du da so viel mit. Ja. Also das.
Aber du hast den Direktor, ich weiß gar nicht, ob der damals...
Der ist ja schon gestorben.
Der ist dann schon gestorben,
ja, ich glaube. Ich weiß nicht, im Buch kann man das nicht so richtig rauslesen, wann er gestorben ist, aber das muss schon vor 20 Jahren gewesen sein.
Und so alt bin ich jetzt auch noch nicht.
Nein, du bist ja ein junges Küken bist du ja.
Aber ist das, ich glaube, das ist auch schon das Erste, dass man, auch wenn man jetzt in Urlaub fährt und so, man sollte das mitnehmen, was zu einem passt. Also da, wo man so richtig Bock drauf hat, was mit einem was zu tun hat.
Ja.
Also irgendetwas, was man wirklich toll findet. Und jetzt nicht versucht, Tilly macht das manchmal, hat das manchmal gemacht, dass er in Urlaub gefahren hat und hat so Fachliteratur mitgenommen.
Also das war ein Spaß.
Welches Buch hat er wohl wieder mit nach Hause gebracht, ohne es je in die Hand genommen zu haben?
Die Fachliteratur.
Also kommt, Leute, der Höhepunkt, das war verrückt. Wir waren ja ganz viel auf den Lofoten, ne? Ganz oben in Nordnorwegen, hatten da eine kleine Hütte, die also richtig traumhaft. Ganz klein, ne? Noch nicht mal 50 Quadratmeter weniger.
Nee, 37
Quadratmeter. Aber direkt in den Fjord reingebaut, wie man sich das so vorstellt. Du guckst wirklich raus und siehst dann da so Killer Whales spielen. Wir haben sie, Adler, im Hintergrund gehabt. Die haben in den Bergen hinter uns genistet. So. Und diese Hütte hatte auch eine schöne Veranda, auch wirklich direkt am Wasser. Und ich habe mir, das war so schön, weil Annika schläft gerne morgens ein bisschen länger und ich habe mich dann morgens mit meinem Kaffee auf die Veranda gesetzt und habe eine Krimireise gelesen, die so gar nichts mit den Lofoten zu tun hat, nämlich die Abenteuer von Sano Ichiro. Und Sano Ichiro ist ein Ermittler gewesen in einem alten Japan, im alten Kaiser-Japan. Und da gab es 6-7 Bände und da wurden also alle möglichen Sachen, die dann da passieren in diesem alten Japan. Und er musste dann eben halt ermitteln und ich fand das wunderbar. Und das war so, das hat so null mit dem Blick aufs Meer zu tun gehabt.
Aber mit dem Gefühl. Das Gefühl ist ja bei so einer Urlaubsreise, du hast frei. Das ist ja so ein Gefühl von Freiheit. Und wir haben uns letzte Woche über Freiheit unterhalten. Und dieses Gefühl, dass du in Gedanken hinfahren kannst, hinreisen kannst, wo immer du willst.
Ja.
Du kannst dich mit allem Möglichen identifizieren oder Spaß haben. Und wenn du das nicht möchtest, legst du es halt weg.
Ja.
Und wenn du Spaß daran hast, knobeln, irgendwelche Krimis zu lösen, dann liest du welche.
Ist
oder
ja wurscht.
Ist völlig egal. Und wenn du eben diese Freiheit genießt, dann bist du in Gedanken eben auch frei und kannst nach Japan reisen.
Ja.
Wir haben auf den Lofoten auch eine Krimireihe aus Island gelesen.
Ja, Arnaldur Indridason, so. Und da hatte ich ein Buch von dem, hatte ich mit von Hamburg nach auf die Lofoten gebracht. Und das hat uns beide so angefixt. Ne? Nun gab es aber eine ganze Reihe, eine ganze Serie und wir hatten keinen Internetanschluss, dass wir uns das runterladen konnten. Dann bin ich ein paar Kilometer gefahren, da gab es ein Best Western, Open WLAN und da habe ich uns die ganze Reihe dann runtergeladen, weil das wäre unerträglich gewesen. Weißt du bist angefixt von der ersten Folge und musst sie jetzt weiterlesen. Ne? Wie bei dir jetzt auch.
Ja. Da oben haben wir auch Wallander gelesen, ne?
Ja.
Die Krimis von Mankell, die in Ystad spielen, der kleinen schwedischen Stadt, die inzwischen ja ein Sodom und Gomorra ist, so viele Tote, wie es da jetzt gibt.
Das ist so, ne? Also dieses, wir haben eigentlich vor allem den Krimis gelesen, ja, stimmt.
Ja, weil das war so entspannt irgendwie und irgendwie war das gut.
Ja, so. Und das ist eben jetzt ich glaube, das Wichtigste ist, du wirst nicht gestört, das ist Me-Time, ne? Du machst es wirklich so für dich. Und das ist eben das wirklich Schöne am Lesen. Du tauchst in diese Welt ab und unser Gehirn nimmt nachher gar nicht mehr wahr, ich sitze jetzt auf den Lofoten irgendwie, sondern ich bin dann in Japan oder ich bin auf Island oder ich bin so.
Und alle Personen, die du da drinnen liest, die stellst du dir ja dann auch so vor, wie du das möchtest. Also die werden zwar ab und zu ein bisschen beschrieben, aber du hast so ein richtiges Bild vor Augen. Hast du deinen eigenen Film im Gehirn am Laufen und das finde ich, das bringt so Spaß.
Ist das nicht
und wenn dann so manche Bücher dann verfilmt werden, bin ich so enttäuscht teilweise, weil ich dann denke so, aber der wurde doch ganz anders beschrieben. Dann haben die so doof gecastet, dass man dann richtig enttäuscht ist. Man hört das ja auch, das Buch war aber besser als der Film. Dann haben die da wirklich die wichtigsten Sachen irgendwie rausgelassen und das ist, finde ich, immer sehr schade. Deswegen meide ich eigentlich schon immer die Filme. Also von Joachim Meyerhoff gibt es ja auch tatsächlich den Film Wann wird's so, wie es nie war. Ich habe dann nur mal so den Trailer geguckt und habe für mich gesagt, nee, den gucke ich mir nicht an. Weil es komplett anders ist. Und das ist ja auch nicht in Schleswig gedreht worden. Das ist ja in Bielefeld und keine Ahnung wo überall gedreht worden. Und da ich so, oh nee.
Nee,
das hat nichts damit zu tun, was da in dem Buch drin steht.
Aber Leute, ist das nicht zauberhaft, was unser Gehirn...
Ja.
Überleg mal, das sind einfach, das sind schwarze Krickelkrackel.
Ja.
Und die kann unser Gehirn zusammensetzen zu Worten. Und die Worte können in unserem Gehirn Bilder auslösen, Stimmung auslösen. Ich meine, bei Annika so, die lacht ja, ne? Also beim Lesen, die fängt ja an zu lachen. Oder dann heult sie. Ich denke, Hase, was ist denn? Das heißt, diese Krickelkrackel-Worte im Gehirn zusammengebastelt können eine ganze Emotionspalette auslösen.
Das ist mir bei meiner Tochter auch aufgefallen. Wir haben ja, sie ist 2021 eingeschult worden, also wir waren noch mitten in Corona. Da war dann auch viel Homeschooling noch angesagt und ich habe gemerkt, dass meine Tochter in der Schule diesen Knoten nicht aufbekommen hat im Gehirn. So, wie kriege ich jetzt diese Buchstaben aneinandergereiht, dass das einen Sinn ergibt? Und dann hatten wir 6 Wochen Homeschooling und auf einmal ist dieser Knoten geplatzt und auf einmal hat sie dir da runtergelesen, wie sonst was.
Wie kommt
und
das? Was denkst du?
Ich habe ja viel mit ihr geübt. Also ich habe ihr dann auch einfach immer so kleine Hilfestellungen gegeben. Naja, ich sage, guck mal, wenn da Ente zum Beispiel steht, ne, dann ziehst du einfach nur das EN zusammen und das T liest du als T. So, dann hast du Ente. So, ne? Also so kleine Hilfestellung einfach. Und dadurch, dass es ja 1:1 Betreuung dann dadurch war, hat sie sich, glaube ich, auch besser aufgefangen gefühlt. Und ihre Deutschlehrerin damals, wir waren auf einer anderen Grundschule, sagte dann zu mir nach der zweiten Klasse oder kurz vor Ende der zweiten Klasse, ja, Sila müsste die zweite Klasse wiederholen, weil sie nicht lesen kann. Und ich sage, Entschuldigung, ich sage, meine Tochter liest jeden Abend vor. Entweder liest sie mir vor oder ihren kleinen Brüdern. Ich sag, und klar, stockt das noch, so zweite Klasse, da lesen sie ja noch nicht flüssig. Aber dass sie jetzt so schlecht sein soll, dass sie die Klasse wiederholt, habe ich nicht verstanden. Und dann erzählt meine Tochter mir, dass die Lehrerin immer sagt, wir machen heute leise Lesestunde. Leise Lesestunde heißt, jeder liest für sich. Heißt, sie hört überhaupt nicht, wie die Kinder lesen.
Ach.
Und da war für mich der Punkt gekommen, da habe ich mich auch wirklich mit ihr angelegt und habe gesagt, bis hier noch nicht weiter. Ich sage, sie sorgen gerade dafür, dass meine Tochter die zweite Klasse wiederholen soll, für nichts. Also ich weiß ja, was mein Kind kann und was nicht. Und ich bin die Letzte, die meinem Kind irgendwie versucht, da durchzuziehen, komme was wolle. Habe mich dafür entschieden, die Schule zu wechseln und siehe da, jetzt kommt mein Kind aufs Gymnasium.
Wie schön, dass
und
du
liest da begeistert.
Und liest begeistert.
Sila hat ein Wahnsinnstalent, was das Schreiben angeht. Die schreibt dir Horrorgeschichten, da wäre mancher Drehbuchautor. Ja. Aber mit grammatikalisch richtigen Sätzen, schwierigen Wörtern, interessanter Geschichte. Ich bin hier fast umgefallen. Das, also aus dem Kopf erzählt die plötzlich eine Geschichte. Fantastisch.
Aber wie schön, dass du dich da eingesetzt hast, ne? Dass du da deine Löwenmutti rausgeholt hast und gesagt hast, so nicht. Aber
ich glaube, es kommt auch noch ein Punkt dazu, Christine liest ja gern. Und ich denke, dass sie das auch vorlebt.
Ja.
Und dass sie da einfach sieht, da liegt ein Buch und du erzählst davon und diese Begeisterung. Es ist ja schön und gut, wenn man Kindern beibringt, wie es geht, aber du musst ihnen auch die Begeisterung für ein Buch mitbringen. Und die meisten, auch Erwachsene, wenn die sagen, ach, nee, lesen ist nicht so meins, dann ist das eigentlich so, dass sie diese Begeisterung für ein Buch eigentlich nie so mitgekriegt haben. Es ist mühselig, es ist lang.
Also bei uns im Haushalt gab es keine Bücher.
Nee, ne?
Also ich habe mir von meinem Taschengeld, wo ich Kind war, ich habe Cornelia Funke so geliebt als Kind und habe die wilden Hühner super gerne gelesen. Und ich wollte immer diese Clique haben und habe dann immer irgendwie versucht, mir ein paar Mädels dran zu holen, die dann auch die wilden Hühner sein wollten. Hat nicht so wirklich geklappt, aber ich habe mir das Bandenbuch gekauft. Ne? Da waren dann auch die Waffelrezepte drin, die sie dann da im Buch immer selber dann gebacken haben. Und natürlich musstest du schwören, nie wieder Hühnchen zu essen, weil du bist ja jetzt ein wildes Huhn. Dann darfst du auch kein Hühnerfleisch mehr essen. Auch Nuggets nicht. Manchmal habe ich es heimlich dann doch gemacht.
Mit schlechtem Gewissen.
Ne? Aber das war für mich damals schon so Abtauchen in meine Fantasiewelt.
Ja.
Und in ein Leben zu leben, wo ich ja, mich geborgen fühle und so weiter. Das war immer, war schön. Also, und die Bücher habe ich auch echt verschlungen und bestimmt 10-mal gelesen.
Hast du die immer noch? Hast du die noch zu Hause?
Ja, ja, ich hab das Buch schon den Kindern vorgelesen, die Bücher.
Ja,
Kinder.
Toll. Und?
Ja, die fanden es auch toll. Gibt ja auch die wilden Kerle und die Pygmäen. Das sind ja die Feinde denn von den wilden Hühnern. Das fanden die Jungs natürlich ganz klasse, dass da auch noch Jungs sind, die den Mädels immer Streiche spielen und so. Das ist schon toll.
Das ist so, also ich kann mich auch noch mal an die Bücher erinnern, die mir vorgelesen wurden. Und es war sonntags, werde ich nie vergessen, sonntags war Mittagsstunde auch bei uns. Das heißt, mein Vater war immer ganz heiß drauf, kann ich auch verstehen, eine Runde sich auch hinzulegen. Und dann hat er gesagt, ich habe jetzt zwei ältere Brüder und ich war der Kleine. Ich nehme mal den Kleinen mit und dann lese ich ihm was vor und dann legen wir uns dann hinten und machen Mittagsstündchen. Ne? Und da gab es wunderbare Bücher wie Das Schwein beim Friseur. Unvergessen, sehr schön.
Nee, ne?
Oder Der kleine dicke Ritter, Oblong Fitz Oblong, weiß ich auch noch. Ja, ja, mit der Dule Dollfuß. Ich kann euch Geschichten erzählen ohne Ende. So. Und dann habe ich mich da hingelegt, ich habe mich gefreut und mein Vater hat tatsächlich angefangen zu lesen, wurde mal leise und dann zack, waren seine Augen zu. Der kleine Michi ist aufgestanden, ganz fröhlich, ganz munter zu Mutti hin und sagt so, und jetzt, Fadi schläft, ich bin munter, soll aber weitergehen. So. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ich hatte dieses Gefühl, das ist in diesen Büchern drin. Das Gefühl weiß ich noch ganz genau. Und ich möchte unabhängig sein. Ich habe zwei ältere Brüder, die mussten mir mal vorlesen. Und die haben es gehasst. Die fanden das doof. Und ich wollte sagen, nein, ich will das jetzt allein. Und das war eigentlich mein Antrieb, schon zu lesen. Aber du hast schon vor der Schule lesen gekonnt, ich nicht. Ich muss mir das ja alles irgendwie
Ich fand
arbeiten.
Das so toll. Ja. Meine Mutter nahm denn dieses, oder mein Vater, dieses Ding in die Hand, machte das auf und dann kamen diese Geschichten.
Wahnsinn.
Hatschi machte sowieso das Räubermädchen. Weiß
Nein.
Ich noch. So Sätze, die sind irgendwie hängen geblieben. Und
dann hatte
die
ich,
kleine Hexe,
ja,
das
natürlich,
Typ Klassenzimmer.
Ottfried Preußler, diese ganzen.
Ottfried Preußler, Kästner und was weiß ich.
Ja.
Ach, keine Ahnung.
Ja.
War Wuschels und
Und
das
hatten,
wollte ich auch lesen.
Genau. Und wir hatten dann, ich bin ja dann vom Land in die Stadt gezogen. Das war sowieso alles doof, weil Stadt war blöd und Stadtkinder eh. Aber wir hatten eine Nachbarin, Waltraud. Und Waltraud und ihr Mann, deren Kinder waren schon längst groß und so. Und die mochten mich so gern. Ich war so ein bisschen so wie Kindersatz auch für die. Und ich bin immer sonntags, werde ich nie vergessen, haben wir, so wie hier auch, haben wir zusammen gefrühstückt und da war Märchenstunde.
Ja.
Und die hatte so ein richtig dickes, fettes, großes Märchenbuch.
Ja.
Das heißt, und hört mal, ist jetzt 2-3 Jahre her, ne? Und ich habe es noch so in Erinnerung, also so bildlich auch.
Ist auch eine tolle Variante, um Zeit miteinander zu verbringen, um mal weg von diesem, von dem Elektronikkrams.
Ja.
Weil das ist ja doch sehr schnell. Bilder, zack, 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 aufeinander, es trainiert das Hirn ja in eine ganz andere Richtung. Ist also schon ganz schön. Ich hatte, als wir uns letzte Woche mit der Freiheit beschäftigt haben, hatte ich geguckt, was eigentlich im Körper oder so passiert, wenn man sich frei fühlt. Und wenn man ein Freiheitsgefühl hat, dann besteht das eigentlich so aus einer gewissen Leichtigkeit. Du fühlst Energie und du fühlst dich entspannt. Und die meisten Menschen, die sich frei fühlen, berichten nämlich häufig dann über, dass sie das Gefühl haben, sie können frei atmen. Es ist plötzlich mehr Luft da oder die Körperspannung ist ein bisschen weniger. Sie haben das Gefühl, haben lockere Schultern und so weiter. Ne? Sie haben spontan Lust, sich zu drehen oder zu tanzen oder sich zu bewegen und haben manchmal auch so ein Gefühl im Bauch, so ein Kribbeln oder so ein Wärmekribbeln. Und wenn du Menschen fragst, was sind Gefühle, die so bestimmte Bücher hervorrufen, dann erzählen sie dir praktisch genau das Gleiche.
Ja.
Dieses freiheitliche Gefühl ist einfach da.
Ja.
Wenn du eine Geschichte hast, die dich richtig fesselt, nimm mal vor, du liebst Geschichten, die auf einer Farm in Australien spielt.
Ja.
Und das passiert da und du, dann hast du so ein Kribbeln, du willst unbedingt weiterlesen. Das nervt total, wenn du dann essen gehen sollst oder was weiß ich, oder ins Bett musst. Nein, du musst noch wissen, was passiert denn da jetzt
eigentlich? Das ging mir bei dem Buch Feuchtgebiete so, weil das war so widerlich.
Von Charlotte
es war so, ja, es war so widerlich, dass du dir das nicht vorstellen konntest, dass das wirklich so krass ist. Und dann liest du immer weiter und das Kapitel noch und das Kapitel noch. Ich glaube, ich hatte das Buch wirklich innerhalb von 2 Tagen durch, weil
Die war jahrelang auf ganz oben in den Bestsellerlisten. Ja. Und Marcel Reich-Ranicki, ne, der alte Literaturpapst, hat zerrissen. Totaler Quatsch.
Oh. Ja. Stimmt, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, das war so ein Arte, der so für Arte gearbeitet
für
hat.
Für ZDF
auch, ne?
Und sowas, egal.
Ja, genau, für diese ganzen anderen. Ja, der war wirklich sauer.
Und der hatte immer so eine Sendung, das literarische Quartett. Genau. Und dann hat er alles zerpflückt. Genau. Das war großartig. Ja. Wichtig ist ja auch so dieses Gefühl bei Freiheit von Klarheit und Selbstvertrauen. Und da kommt ein psychologischer Begriff öfter vor, das sogenannte Kohärenzgefühl. Mhm. Das heißt, das ist ein Moment, wo alles zusammenpasst, wo dein Leben zusammenpasst. Also bei dir und diesen Geschichten, du hast da gearbeitet, du kennst die Stadt, du fühlst dich da zu Hause, du kannst dich identifizieren.
Wir reden jetzt von Joachim Meyerhoff, ne?
Den Meyerhoff, Entschuldigung. Also die Meyerhoff. Das bedeutet, also gerade wenn wir lesen, dann ist dieses Freiheitsgefühl, was mit diesem Mein Leben stimmt in dem Moment, sehr stark. Also gerade wenn wir ein Buch lesen, was sehr zu uns passt, das haben wir nicht, wenn wir damit nichts anfangen können. Nee. Oh, wir alle haben doch schon mal ein Buch in der Hand gehabt, was so langweilig war.
Ja,
oder wo wir gesagt haben, wirklich.
Bei manchen muss man ein bisschen knupseln, so. Ne?
Ja, wie bei den Buddenbrooks.
Ja,
ich habe es ja angefangen zu lesen, aber...
Nee, ist nicht eins. Nee.
Ich will es unbedingt lesen, aber es ist anstrengend.
Ja, es ist anstrengend. Es lebt von diesen endlosen Beschreibungen.
Ja.
Und noch eine Beschreibung.
Ja, man muss
das muss man schon wollen, ja.
Ja.
Und es ist ja auch so, wenn du so ein Buch liest, es gibt so etwas, diese Entscheidungskraft, die wir fühlen, wenn wir uns frei fühlen, fühlst du ja eigentlich beim Lesen auch. Du riechst dich ja manchmal mit auf und dann sagst du ja auch in Gedanken so, und jetzt mach doch mal. Und diese Entscheidungskraft, die wir dann fühlen, ist toll, weil wir uns in unserem täglichen Leben ja öfter auch mal hilflos fühlen und sagen, Scheiß, ich kann da überhaupt nichts gegen machen. Und gerade im Moment, wo wir Krisen haben und man eigentlich den einen oder anderen ohrfeigen möchte, du kannst ja gar nichts machen, was willst du denn machen? Da hilft das so. Ne?
Ja. Es ist therapeutisch, es gibt Kollegen, Kolleginnen, die arbeiten ganz gezielt auch mit Büchern und mit ihren Klienten. Wenn ein Buch auf ein bestimmtes Problem passt, was du hast, dann empfehlen sie den Artikel, aber auch gerne auch ein Buch. Lese ich das mal durch oder lese mal an und dann rede man dann darüber. Also nennt sich auch Bibliotherapie. Also wenn jemand buchaffin ist und das passt, auch als Therapeut musst du da natürlich eine Palette drauf haben, warum nicht? Und ich finde, das ist wieder so faszinierend, ne? Dieses Gehirn, was wir ja nun mal haben. Annika, wollen wir da mal kurz mal zwei, drei Sätze zum Gehirn und Lesen sagen?
Das können wir gerne.
Ja.
Fang mal an.
Also es sind sechs verschiedene Gehirnteile beim Lesen beteiligt. Mhm. Und das fängt an mit dem visuellen Kortex. Der erkennt erstmal visuell, der erkennt erstmal die Buchstaben.
Mhm.
Ja, der erkennt, das ist nicht Kegel Kalle, sondern das ist ein B im K. Dann gibt es ein anderes Wort vom Ariel, heißt das. Das erkennt dann nachher auch schon mal bekannte Worte. Deswegen kannst du auch nachher schnell lesen. Dann gibt es das Wernicke-Areal im Gehirn, das verarbeitet die Lautstruktur und das Sprachverständnis. Also ne, wenn du dann laut liest, du aus dem Buch, aus dem Wort, was du erkennst, muss ja auch ein Laut dann entstehen unter dieses Areal. Dann gibt es noch ein anderes Areal, das interpretiert Wortbedeutung im Zusammenhang. So, ne, das große Haus, so dieser Zusammenhang, das ist dann... Und dann gibt es das Broca-Areal, wenn das kaputt ist, dann hast du ein richtiges Problem. Das bildet nämlich wirklich Sätze und das plant dann auch das Sprachliche. Und damit kannst du dann auch fließend lesen, auch fließend.
Also es wird praktisch das ist praktisch das, was du lernst beim stillen Lesen.
Ja, genau.
Das setzt praktisch das, was du liest, in Sprache um.
Ja.
Und im Grunde ist das so, dass wir in unserem Kopf, wenn wir lesen, das fast hören. Ne?
So.
Und das wird in diesem...
Ja. Mir geht es tatsächlich so, ich kann besser lesen, wenn ich leise lese. Also ich behalte es länger im Kopf. Manchmal geht mir das so, wenn ich den Kindern zum Beispiel was vorlese, ich lese vor, ich betone auch, wenn es ein Schreisatz ist oder einfach nur eine Frage ist oder wie auch immer. aber ich vergesse es, was ich gelesen habe, weil ich bin da mit den Gedanken irgendwie auch schon beim Einkauf für morgen und
Ja, genau.
Ich schweife so ab mit meinen Gedanken.
Ja.
Und wenn ich meine Bücher lese, dann bin ich wirklich drinne, weil ich lese es nicht laut vor, ich bin mit meinen Gedanken wirklich im Buch.
Toll.
Und deswegen lese ich auch super gerne abends, einfach im Bett, ne, dicke Wollsocken an und einfach einkuscheln und dann dieses Buch aufschlagen. Das ist für mich so ein Ritual geworden und habe dadurch auch schon eine ganze Reihe Bücher dieses Jahr schon durchgelesen bekommen, weil ich es einfach wirklich kontinuierlich jeden Tag mache. Und ich habe den besten Schlaf dadurch.
Ja, das ist das, was ich vorhin sagte, diese Entspannung, die dabei ist.
Ja.
Du sortierst, du merkst, es gibt noch andere Geschichten und gerade wenn du dich da wohlfühlst, dann rückt das das Tagesgeschehen und das alles so ein bisschen zurück und du kommst so runter. Ich finde das eine tolle Methode. Ich mache das ja auch.
Ja. So. Übrigens, da bist du jetzt, es gibt ja diese PISA-Studien, ne, immer wieder, wo doch das Leseverhalten, Rechnen und so weiter auch überprüft wird. Und da habe ich mal ein bisschen geguckt, also Lesefreude und Leseverhalten. Rund 50% der Befragten lesen nur, wenn sie müssen.
Ja, ne?
Die Hälfte nur, wenn sie müssen. Lesen als Hobby geben nur ca. 25% ein. Und das ist ganz deutlich unter dem OECD-Schnitt von etwa 33%. Und wir haben hier Leute auch gehabt, ich kenne auch Menschen, gebildete Menschen, Ärzte auch, die sagen, nee, lesen, nee, ich muss den ganzen Tag lesen, den ganzen Tag, nö, ich gucke mir lieber, das ist mir Berieselung vom Fernsehen und so weiter. Also nicht dieses Lesen, als wie du es machst, wie Annika, das machte ich auch, als Erholung, als Me-Time, wirklich für mich, sondern nee, das ist wieder Pflicht. Und das ist so schade, ne?
Genau. Ja. Es gab eine Studie der Universität in Sussex und die haben rausgefunden, dass schon 6 Minuten Lesen den Stresspegel um über 60% senken. Musst du das mal reinziehen? Das ist.
Deswegen schlafe ich so gut.
Ja, es ist.
Ja, ohne Scheiß.
Die haben rausgefunden, es bietet eine Pause vom Alltag. Und wird beruhigen, kann man im Einschlafen helfen. Also hatten wir ja eben. Ne?
Ja. Manfred hat ja in dem zweiten Bild, was ich gepostet habe, da Oma liest vor.
Ja.
Ne? Ganz, fand ich ganz süß. Und Annika so süß, da geht einem das Herz auf. Ne?
Ja,
so Oma liest vor. Und das ist, da gibt es Studien, die zeigen, Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, haben bessere empathische Fähigkeiten, ein stärkeres Selbstwertgefühl, und eben oft ein Leben lang Freude an der Sprache. Also Vorlesen ist so wie Kuscheln im Kopf oder Kuscheln für den Kopf. Und das ist so,
auch süß.
Ja, ist so. Und deswegen, wenn du vorliest, wenn andere Leute vorlesen, Oma, Opa, wer auch immer, Kinder, man tut sich selbst was Gutes.
Ja.
So. Und möglichst mit verstellten Rollen und so, das ist doch toll. Aber man tut vor allem den Kindern auch was Gutes.
Ja.
Und wir haben ja so einige Kommentare auch bekommen und da war auch ganz klar, nee, ich lese vor, aber leider auch mal ein Kommentar, mir wurde nie vorgelesen, so wie bei dir.
Das ist schade.
Ja, ne? Ist so, aber man kann es ändern.
Es ist ja auch so, dass du dann in Gedanken diese Dinge durchspielst.
Ja.
Entweder weil du dich identifizierst oder du irgendwen gut findest oder dich mal eben verliebst in den Helden oder in die Heldin. So, oh ja,
oder als Rollenmodell, ne? So, Pippi Langstrumpf als Rollenmodell.
Ja.
Du hast ja Annika, du warst ja die Brave.
Ja. Und mein erster Freund auf der Grundschule, von dem ich das erste Küsschen gekriegt habe, hieß Thomas.
Oh Gott.
Thomas.
Und da habe ich schon gedacht, den heirate ich.
Weil du Annika und Thomas und ich bin Pippi Langstrumpf dann, oder was?
Ja, dich gab es ja noch nicht. Nee. Grundschule.
Ach so, Grundschule, ja.
Also es gab ihn schon, aber ihr wart noch nicht
wir kannten uns
Aber ich habe letztens zum Beispiel meinen Kindern ein Buch vorgelesen, also den beiden Jungs. Ich kenne dich nicht, ich gehe nicht mit.
Gut.
Oh, dieses Buch, das war brutal. Also da haben die wirklich so richtig reelle Szenen nachgespielt. Es ist alles so in Zeichnungen gemacht.
Mhm.
Also da sind auch Bilder, ne? Und dann steht da ein Mann an der Hecke und sagt, Mensch, guck mal, ich habe hier ein Babywelpen und ein Hundewelpen. Mhm. Und auch, willst du den nicht mal angucken? Und ich finde einfach keine Familie, die den aufnehmen kann. Und das kleine Mädchen sagt so, oh ja, der ist ja so süß. Und auch, ich kann meine Mama bestimmt überreden, aber die ist gerade einkaufen und ich sollte hier im Garten spielen und so weiter und so fort. Ich war so drinne in dieser Rolle. Ich habe nachher da gesessen und habe geheult, weil dieses Kind wirklich entführt worden ist.
Und die Kleine und der Mutti.
Ja, und sie so, und auf einmal merkt dieses Kind, hier stimmt was nicht, der Mann ist auf einmal gar nicht mehr so nett zu mir und greift mich an der Hand doller, als ich das eigentlich mag. Und auf einmal ist da kein Erwachsener, den ich um Hilfe bitten kann. Und das war so richtig real, ne? Und die beiden Jungs saßen da so Fingernägel kauen quasi im Bett und so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich, weil wir hatten eine Situation, da sind meine Kinder über einen Kindergartenzaun geklettert, weil die ihren Kumpel nicht alleine nach Hause gehen lassen wollten.
Für alle die, die es nicht wissen, die sind vier, ne?
Oder jetzt fünf.
Jetzt sind sie fünf für uns.
Genau, und der eine Kumpel von denen, der hatte einen schlechten Tag und wollte unbedingt nach Hause. Und seine Mama hatte aber einen Arzttermin und konnte ihn nicht zu Hause lassen an dem Tag. Und der sagte, nee, ich gehe jetzt nach Hause. Und Felix ist halt so empathisch, der sagt, nee, ich lass dich nicht alleine gehen. So, und dann haben sie sich ein Vorschulkind geschnappt. Der hat eine Brücke gebaut und dann sind die beiden Jungs über den Zaun geklettert. Ja, stand auch ganz groß in der Zeitung bei uns hier.
Nee.
Ja, natürlich, ja, mein Kind ist berühmt. Und ich habe einen Anruf gekriegt von der Kita-Leitung, bitte herkommen, wir hatten einen Vorfall und so weiter. Da musste ich da wirklich antreten und dann hatten wir da ein Gespräch und ach Gottchen, ja, das war ganz schön emotional, weil du gibst ja dein Kind da morgens ab mit der Meinung, dass die auf dein Kind aufpassen.
So soll es sein. Ne?
Genau, und die haben aber da so Regeln, dass fünf Kinder immer alleine in den Garten dürfen. Ja.
Dadurch, dass sie es dürfen, wird es dann noch besonders interessant. Ist natürlich pädagogisch richtig der Griff ins Klo. Und anstatt das, wie das immer irgendwie in der Kita so ist, dass immer, wenn die Kinder draußen sind, egal wie viele, jemand draußen ist und aufpasst.
Aber das Gute war ja Gott sei Dank, dass da eine Nachbarin war, die das beobachtet und hat die beiden wieder zurückgebracht. Also die sind da wirklich, na, die sind vielleicht 10 Meter gekommen.
Okay, aber dann, trotzdem.
Wo wollt ihr beiden Burschen denn hin, ne? Zu Luan spielen. Ne? Und naja, und dann habe ich einfach dieses Buch gefunden und habe das gekauft und habe denen das vorgelesen. Und ich habe zu den beiden dann gesagt, ich sage, guck mal, ich sage, sowas kann passieren. Ne? Es hätte nicht eine liebe Nachbarin sein können, das hätte auch ein böser Mann sein können oder eine böse Frau, die euch einfach mitnimmt und euch was Schlimmes antut. Ne? Wenn wir euch sagen, ihr bleibt da, dann müsst ihr das auch machen. Und durch dieses Buch haben die das so begriffen und haben sich auch nochmal entschuldigt und haben gesagt, nee, wir wollten nicht, dass du Angst hast und wir haben, oh Gott, ne? Also das Buch ist ganz, ganz toll und ich habe da wirklich geheult beim Lesen. Genau. Also das war so emotional, da waren verschiedene Geschichten
und
auch.
Dann, und das noch beim Vorlesen, also das ist jetzt richtig verankert bei denen im Kopf.
Ja, genau.
Das werden die nicht vergessen.
Das werden die auch nicht vergessen. Seitdem haben sie es auch nie wieder gemacht. Okay. Und dann waren da halt auch noch Geschichten, dass du dich verlaufen kannst.
Ja, klar.
Da ist dann ein großer Junge, ne, der ist 5. Klasse und der sollte seine kleine Schwester vom Kindergarten abholen. Hat er auch geschafft, weil der Hinweg war kein Problem, aber zurück war auf einmal eine Baustelle. Da musste er einen Umweg gehen und den kannte er nicht. Und auf einmal fehlte die Kirche, wo er sich immer so Standorte ne, gemerkt hat. So, ich muss zur Kirche, da muss ich dann links. Und auf einmal ging es nicht nach links. Er musste rechts. Ja, und dann war er auf einmal so aufgeschmissen und hatte so Angst um seine kleine Schwester und Mama war nicht da.
Hallo,
und,
ich leide richtig mit jetzt.
Genau.
Ja, heute, wir müssen ja noch heute Tilly irgendwo in Großstädten suchen.
Oh, danke.
die Abholung vom Flughafen reicht mir schon.
Ja, so.
Ja, Tilly get lost.
Ja,
aber da, ich meine, da wird bestimmt wieder der eine oder andere sagen, oh, pädagogisch und überhaupt, die Kinder kriegen ja Angst. Ja, sollen sie.
Genau.
Es bleibt oft.
Angst ist ja nicht nur schlecht, sondern manchmal auch ein guter Ratgeber.
Das
insofern, dass du vorsichtig bist. Und jetzt kannst du mal
schätzen. Dankeschön. Aber es ist im sicheren Rahmen dieses Vorlesen. Jetzt nochmal darauf.
Ja.
Es ist auch ist einfach eine bindungsherstellende Geschichte. Ne? Wenn du zusammen im Bett liegst und es wird nochmal die gute Nachtgeschichte, es stärkt nochmal die Beziehung, es stärkt die Bindung. Es gibt Nähe, es gibt Geborgenheit. Und in der Atmosphäre kannst du auch solche Themen auch ansprechen, weil sie wissen ja, Mutti ist ja da, hier ist es safe, hier ist alles gut.
Ja.
Aber du kannst es mal durchspielen.
Und du siehst natürlich als Kind, wie Mama sich aufregt.
Ja.
Ist ja noch was anderes, als wenn du einfach nur beim Frühstück oder beim Brotdosen mitgeben saß und geh nicht irgendwo mit.
Ja.
Das ist gar nichts, da kannst du dir als Kind nichts drunter vorstellen.
Ja.
Du hast ja die Fantasie und die Erfahrung nicht. Was soll dir das sagen?
Ja.
Also, und geh nicht mit Fremden mit. Ja,
wer ist denn jetzt fremd?
Wer ist fremd? Wenn der mit einer Polizeiuniform aufschlägt und sagt, deine Mutter hatte einen Unfall, da kommst du als Kind doch nicht auf die Idee, dass das irgendwie komisch ist.
Ja.
Und das Schlimmste ist ja, dass vieles auch passiert innerhalb der Familie. Das ist dein Onkel oder keine Ahnung oder Tante oder so. Vorsicht, ne? Und dass Kinder einfach wissen, es kann auch etwas passieren.
Ja.
Ja.
Bitte Vorsicht und glaub nicht immer alles, was man dir erzählt. Ja, das finde ich eigentlich schon ganz wichtig. Ne?
Also Bücher da als Vehikel, ne?
Ja.
Lass uns nochmal, einer meiner Lieblingsbilder, die Annika mit Manfred zum Lesen fabriziert hat, ist, wo er da mit den Bauarbeitern oben auf dem, auf diesem Metallbalken sitzt, Pause macht und alle Jungs lesen.
Ja.
Das finde also Annika echt ein Chapeau, ne? Also,
das ist so lustig, die sitzen ja eigentlich da oben. Das ist
und rauchen oder so, ne? Was machen die
da? Ja, die machen Pause. Da isst der eine ein Brot und der andere raucht und so. Ja. Und da habe ich Manni dazwischen gefummelt und dann, aber sie lesen alle. Mhm. Das heißt, man kann auch eine Pause so verbringen. Mhm. Also natürlich kannst du dein Brot essen. Mhm. Aber ich zum Beispiel, die immer ein Buch in der Tasche hatte, ich habe zum Beispiel auch gerne weitergelesen. Wenn das spannend war, habe ich mich morgens eigentlich schon drauf gefreut, wenn ich Mittagspause hatte, habe ich mir irgendwas Leckeres zu essen geholt und habe ich mich in der Ecke verkrümelt und habe gelesen.
Ja. Also, das ist so. Und das wissen wir jetzt auch wieder aus psychologischer Sicht. Denn Lesen ist wie eine Mini-Auszeit fürs Gehirn. Das ist for free, ohne Nebenwirkung, ohne Rezept. Und was du schon gesagt hast, senkt nachweislich das Stressniveau, stärkt die Konzentrationsfähigkeit. Du kriegst ein bisschen Abstand zu Sorgen und Druck. Und ich finde gerade so in Berufen, die anstrengend sind, die fordernd sind, das ist gut. Also da ist eine Mischung aus Bewegen, wenn du einen sitzenden Beruf hast, klar, Bewegung ist gut, aber auch dann zwischendurch sich wirklich mal auf die Bank setzen oder irgendwo anders hin, bei Christine im Garten und sagen so jetzt, oder ins Bett auf dem Sofa und sagen so, das ist jetzt Me-Time, das ist so meins. Ja.
Oder wenn du in der U-Bahn sitzt oder im Zug oder so.
Ja.
Was für ein schönes Gefühl, du sitzt so im Zug, du wirst bewegt und liest irgendwas Schönes. Finde ich toll.
Kann ich ja leider im Auto nicht, ne?
Nee, aber
mir wird immer schlechter drin.
Im Bus, im Bahn, kann ich nicht.
In der Bahn ja.
Da habe ich es noch nicht ausprobiert tatsächlich. Aber so Bus und Auto geht nicht. Also ich kann auch nicht aufs Handy gucken.
Nee.
Also wenn ich Navi spielen soll, geht immer nicht, weil mir wird wirklich schlecht. Mhm. Richtig schlecht.
Ja, ja. Das hat was mit dem, also das Auge konzentriert sich dann auf das, es bleibt praktisch stehen. Dein Gleichgewichtsorgan merkt aber, Leute, das ist hier aber Bewegung und das haut irgendwie vorne und hinten
nicht. Ja, deswegen bin ich auch seekrank.
So du Ei.
Ja, ihr beide macht das wunderbar.
Also AIDA ist,
wir werden mal zusammen mal die Hütte vollkotzen, da das Schiff.
Ich habe einen sehr schönen Satz gefunden,
Mama,
der genau dazu passt. Lesen ist Nahrung für das Gehirn, Spiegel für die Seele und Schlüssel zur Welt.
Oh,
ich fand den gut, den
Satz.
Ich weiß nicht, wer den gesagt hat, der habe ich anonym gefunden, aber ich fand das irgendwie toll. Und dann habe ich überlegt, wie viele Leute haben eigentlich in Deutschland keinen Zugang dazu? Wie viele Analphabeten gibt es eigentlich in Deutschland? Weil ich gehe mal so davon aus, dass es gar keine gibt, weil jeder ja eigentlich zur Schule müsste.
So solltest du denken, ne?
Ja, und es gibt eine Studie von 2018, die ist natürlich nicht so frisch, und da gibt es rund, also im Raum zwischen 18 und 64 Jahren alt, da spricht man von einem funktionalen Analphabetismus.
Ja.
Etwa 12% der Bevölkerung.
So ist es.
Das sind rund 6 Millionen.
So ist es, die Zahl habe ich auch.
Ja,
Wahnsinn.
Ne? Ja. Man unterteilt das noch, es gibt so, das nennt sich Literalität, also das Lesen können. Da gibt es so Level und so. Und es gibt Personen, die können so, haben eine geringe Literalität, die können so einfache Sätze schreiben, aber keine zusammenhängenden Texte verstehen.
Mhm.
Also da hört's auf, also sowas wie eine Gebrauchsanleitung oder Medikamentenzettel, da brauchen sie Hilfe.
Mhm.
Ne?
Also auch so bei Anträgen, ne? Also wenn da so, du weißt auch, wie Formulare manchmal so kompliziert, weiß ich, bitte reichen Sie den vollständigen ausgefüllten Antrag spätestens bis zum 15. August, bla bla bla.
Mhm.
Also wenn du unter dieser funktionalen Literalität leidest, dann kannst du begreifen, füllen Sie das Formular aus, so Punkt. So, und dann geht es
nicht so. Funktionalen Analphabismus. Literalität ist die Fähigkeit zu lesen.
Genau. Und auch da eine funktionale diese Worte, ist wurscht. Also es gibt, und da gibt es eben ganz viel.
Mhm.
Da würdest du nicht denken, okay, die können so gar nicht lesen, aber da ist Das ist auf sehr niedrigem Niveau.
Ja, das sind so diese Level, genau, 1-3, wo du dann wirklich nicht so gut lesen kannst. Und falls du jetzt denkst, das sind jetzt alles Menschen aus einem anderen Kulturkreis, die Deutsch nicht so gelernt haben, nee. Also davon sind gut 3 Millionen wirklich Deutsche. Ja. Und bei den anderen, die haben Migrationshintergrund, die haben zum Teil, können die aber dann Arabisch oder Thai oder was auch immer.
Aber also, da kommen sie hier nun mal nicht klar, ne?
Nee, nee. Aber das würde ich nicht als Analphabetist.
Ja, das ist vielleicht
dasselbe richtig gut betiteln, sondern das ist einfach dann kulturell unterschiedlich. Ich kann auch keinen Teil lesen.
Ja.
Trotzdem, also oder Migrationshintergrund, soziale Herkunft, da gibt es auch eben Zahlen drüber, beeinflusst schon die Lesefähigkeit.
Ja.
Und die Bildung, letztendlich auch deine Bildungs- und deine Karrierechance. Deswegen, wenn immer diesmal auch von Politikern zurecht gesagt wird, es ist wichtig, dass wenn Menschen hier leben wollen, dass sie einfach Deutsch lesen, sprechen und möglichst auch noch schreiben können. Das ist der Schlüssel dafür.
Das ist so.
Ja. Naja, es wäre sowieso gut, also auch international irgendwie, also zumindest ein bisschen vielleicht Englisch lesen zu können oder wo immer man auch lebt, einfach um auch Schilder zu lesen und so.
Ja.
Ne? Es gab jetzt beim Kinderarzt zum Beispiel, werden Menschen, die der Sprache nicht mächtig sind, nicht mehr behandelt. Weil der Arzt sagt, es kann nicht sein, dass ihr hierher kommt in meine Praxis, ihr wollt, dass ich eurem Kind helfe, ihr mich aber nicht versteht. Wie soll ich euch denn helfen, wenn ihr mich nicht versteht, was ich sage?
Ja.
Ne? Also entweder kommt ihr wirklich mit einem Dolmetscher und Dolmetscher heißt wirklich ein Erwachsener und nicht irgendwie die 8-jährige Schwester von dem kleinen Bruder. Ne? Also weil die können das ja auch gar nicht verstehen. Also die können das vielleicht, die wissen wahrscheinlich auch nicht mehr die Worte dafür in deren Sprache. Ne? Wenn der Arzt jetzt sagt, oh, ich habe hier, das Kind hat Windpocken. Woher soll es denn wissen, was Windpocken sind?
Ne? Ja. Eben, also das denke ich auch. Und nun kannst du ja heute schon mit den Sprachprogrammen auf dem Handy viel machen. Das wird sich auch noch weiter steigern. Es gibt ja jetzt inzwischen auch schon wirklich Apps, wo du in Echtzeit wirklich übersetzen kannst.
Ja, das stimmt.
Und damit kann man ja schon ein ganzes Stück machen. Also wäre ich im Ausland, würde ich jetzt nach Malaysia fahren, hätte ich sofort mein Handy in der Hand mit Malaiisch, ich kann ein paar Brocken und dann das mit ihm zusammen, dann kann man sich schon durchschlagen.
Das haben wir eigentlich immer gemacht, wenn wir viel und länger unterwegs waren, egal was, Indonesisch, Malaiisch und so, wir kannten immer ein paar Brocken, gehörte mit zu unserer Vorbereitung mit dazu. Ja,
die Zahlen, als, danke bitte, na, wo ist die Toilette, waren, was kostet
hatten,
das?
Hatten wir
Entschuldigung.
China, hatten wir eine Studentin, die hat uns ein paar Brocken Chinesisch beigebracht. Wobei, da bin ich an meine Grenzen gekommen, aber ziemlich schnell.
Das war schrankenklasse schwer. So schief, aber die hat uns dann noch Sätze aufgeschrieben oder so, immer nach den Zeichen. Und das war auch sehr lustig dann, weil du hast ja, wenn du ein bisschen versuchst, die Sprache, du hast ja gleich eine Verbindung.
Ja.
Und du zeigst damit auch, dass du interessiert bist. Du kommst doch nicht als Europäer und blökst die mit irgendwas voll, sondern du entschuldigst dich dafür. Entschuldigung, weil mal das erste Wort, was ich gelernt habe, dass du das nicht besser kannst.
Da haben wir ein Bild, hast du ein Bild gemacht, wie Manfred sitzt mit einem in der Klasse und lernt Französisch. Bonjour. Ne? Also so. Und das ist auch so eine Sache. Also so Französisch für Anfänger bedeutet, wer liest, der reist mit dem Kopf auch in andere Länder und lernt andere Kulturen kennen. Und auch mit der Sprache lernst du natürlich noch sehr, sehr viel mehr kennen.
Und da denke ich immer, ein guter Unterricht in einer Fremdsprache geht auch genau darum. Hätte ich so eine Klasse, ich würde mir wahrscheinlich irgendwas ausdenken. Also vielleicht würde ich ein paar Eclairs mitbringen, also Baisers oder irgendwas, was oder ein Baguette oder keine Ahnung, und so ein bisschen erzählen und vielleicht einen Film gucken über Paris oder ich habe keine Ahnung, so um das interessanter zu machen.
Wir beide haben ein Lieblingsbuch, Annika und ich, Shogun von James Clavell. Shogun kennst du vielleicht aus dem Fernsehen, so, ne? Und das ist ein dicker Wälzer und den haben wir beide geliebt. Auch geliebt, als wir, bevor wir nach Japan und auch nach China gefahren sind. Das sind so diese asiatischen dicken Wälzer, die aber richtig gut sind. Und nachher die erste Verfilmung mit
Richard Chamberlain, irgendwann in den 80ern, so. Keine Ahnung.
Und dann gibt es jetzt natürlich die ganz tolle Verfilmung auf Netflix, wo die meisten, wo wenn Japaner sprechen, du die auch Japanisch sprechen hörst mit Übersetzung, mit Untertiteln.
Ja, ist die Geschichte eines Engländers, der im 17. Jahrhundert nach Japan kommt. Mhm. Der hat das nicht verstanden. Ja. Und das finde ich so gut.
Und das ist so. Und das so macht uns beide so eine Freude. Kleiner Nachteil ist, dieses Buch, das ist wirklich sehr klein geschrieben. Und wir merken, dass wir doch nicht mehr so ganz ohne Brille klarkommen.
Ja, da brauchst du eine Lesebrille.
Das ist so. Das gibt es leider nicht digital. Nee. Mhm. Also, was ich sagen will, ist, diese Sachen wie mit Französisch durchs Buch lernen, andere Länder entdecken, ne, mit Reiseführern und Co. Das macht dich einfach weltoffen.
Ja.
So, nun reden wir die ganze Zeit hier immer übers Lesen. Wisst ihr denn eigentlich, seit wann der Mensch liest?
Boah.
Naja, er hat ja schon angefangen, Hieroglyphen zu lesen, oder?
Richtig. Das ist, ja, genau.
Da muss das wohl der Anfang gewesen sein.
Ja. Das ist vor ungefähr 3000 Jahren gewesen. Ja, also man kann sagen, so vor ungefähr 5000 Jahren fingen die ersten an, so Felsmalerei zu gestalten, auch schon früher. Aber so ganz langsam. Und dann hat sich Keilschrift in Mesopotamien und Ägypten eben die Hieroglyphen entwickelt. Und das war vor rund so 3000 Jahren.
Die beherrsche ich übrigens immer noch, die Keilschrift.
Allerdings.
Ja.
Und es konnten nicht alle lesen, um Gottes Willen. Nee. Das waren ein paar spezielle Schreiber, die das konnten, die das auch irgendwo einfügten und die damit Verwaltungssachen notierten. Es waren ja für damalige Verhältnisse recht moderne Staaten. Mhm. Und die ersten, praktisch das erste Buch, was es überhaupt nur gibt, sind so Tontafeln aus Mesopotamien, wo wirklich draufsteht, wie viel Korn und wie viel Viecher und so der König so hatte.
Ah ja.
Aber Wahnsinn, oder? Dass da ein Mensch war, der auf so eine Idee gekommen ist.
Um das festzuhalten.
Genau, bestimmte Sachen irgendwie aufzumalen.
Richtig.
Oder? Das ist schon irre.
Dann war Lesen und Schreiben ja auch Macht. Ja, ne? Und jetzt kommen wir wieder mal einen Sprung zur Kirche. Nee, Annika hat einen anderen Plan.
Sag. Ja, ich wollte ja jetzt dir ganz kurz nur erzählen, dass dann erst im Jahr 1000 bis 500 vor Christus haben die Phönizier, auch so ein olles Volk, und die Griechen und Römer haben das übernommen. Mhm. Die haben sich als erstes sowas wie ein Alphabet ausgedacht. Mhm. Weil die wollten ja, dass alle das gleich hatten, also und wollten sich verständigen können. Und wenn du dir das überlegst, ist es ja auch vernünftig, Sachen auch mitzugeben.
Ja.
Die Ägypter haben sich vorher noch Papyrus ausgedacht, das kennt ihr, ne? Mhm. So ein Pflanzenzeugs, um die Hieroglyphen aufzumalen, um das mitzugeben. Und man hat früher, das kennt ihr auch von Bildern, Schriftrollen gehabt, das Buch. Nee, die große in Ägypten, in Alexandria, die alte Bibliothek, eins der sieben Weltwunder, ist ja Bestand aus Schriftrollen, die so gerollt waren. Ne?
Die zum Teil immer noch erhalten sind,
kann
man nicht vergessen. Ne?
Und dann war das so, dass sich das natürlich weiterentwickelte und auch im Mittelalter dann das Griechische und das Römische wurde dann übernommen. Und es gab dann Schreiber und Mönche, die das dann geschrieben haben.
Kopiert haben. Das war ein Lebenswerk.
Ja, und es war so, dass ein Herold unterwegs war mit seiner Schriftrolle. Der hat sich dann auf den Marktplatz gestellt und hat geblökt und hat dann allen erzählt, also nächste Woche kommt der Steuereintreiber und übernächste Woche können ja alle ein großes Vergnügen haben, weil der Seeräuber Störtebeker wird hingerichtet, kommt alle nach Magdeburg oder Hamburg und guckt euch das an. Und so, also lustig.
Ich liebe das, wenn Annika Geschichte erzählt.
Toll, ne? Ja, so toll.
So, und das war dann so, daran merkst du aber, das konnte kaum einer lesen.
Mhm.
Dann so ganz langsam haben die Mönche ja Bücher angefangen, die Blätter mit zu sammeln und in einen Umschlag zusammenzupacken.
Mhm.
Das ist praktisch im frühen Mittelalter. Und haben dann ein Buch kopiert, mit ganz viel Mühe, saßen die kleinen Mönche mit Krummrücken in ihren
Kerzenlicht.
Beim Kerzenlicht haben sich die kleinen Augen verdorben
und
haben dann Buchstaben für Buchstaben hübsch abgemalt.
Könntest du bitte Manfred auch
konstruieren? Als Mönch, der alles klar.
Genau, der die Buchstaben kopiert.
Ja.
Dann.
Ja, sehr gut. Bis dann, was passierte dann? Was wurde anders?
Hm?
Der Buchdruck. Ja. Und zwar ging es damit los, dass Luther seine Prothesen ja an die,
an die Tür. Seine 95 Prothesen.
Seine 95 Prothesen an die Tür von Wittenberg schlug.
So ist es.
Und er wollte, dass die Bibel nicht nur von ein paar Priestern oder Mönchen gelesen wird, sondern dass sie allen zugänglich ist. Mhm. Also hat er sie übersetzt. Man hat zu der Zeit nur Lateinisch geschrieben.
Weil,
darum von den Römern. Man hat nur lateinische Sachen gehabt.
Weil Luther hat es tierisch aufgeregt, dass zu der Zeit diese Ablassbriefe in Umlauf waren. Das heißt, also die Kirchen waren steinreich und haben ihm gesagt, wenn du so und so, wenn du mir den Ablassbrief auch abkaufst für so und so viel Taler, dann kannst du ein Schweinebolzen gewesen sein, ganz schön sagen gemacht haben und kriegst immer noch einen Platz oben im Paradies. Und das haben die geglaubt. Und da hat Luther gesagt, nee, Leute, nee, so
das
ist das
nicht. Das steht nicht in der Bibel.
Das steht nicht. Und also, er sagt, die Bibel ist das, also nicht das, was sie hier treibt. Mhm. Und da gab es richtig Ärger.
Ja.
So.
Und dann hat er das übersetzt und damit war dieser Gedanke ja geboren, dass es zugänglich ist.
Ja.
Und dann hat Gutenberg entwickelt, wie man Schrift druckt.
Ja.
Richtig einzelne Buchstaben zusammensetzen, Papier einspannen, was zu der Zeit ja auch so eine Art Papyrus, Baumwolle. Man hat Tierhäute auch benutzt und hat das dann gedruckt. Und es gibt heute immer noch diese erste Bibel von 1500 paar zerquetschte, das erst und die ist auch vollständig erhalten, die Gutenberg-Bibel.
Das aber Wahnsinn, wie froh man sein kann, dass es damals so mutige Menschen gab, die aufgestanden sind und die gesagt haben, so geht's doch nicht weiter und jeder hat ein Recht da drauf und so weiter. Ne? Also,
deswegen,
und dann war das so, dann fingen die Ersten auch an zu lernen. Es wurden die ersten Universitäten, die gab es schon vorher, aber so, die haben gelernt. Es gab wissensdurstige Menschen, die haben das, was Kopernikus und alle möglichen Menschen haben das festgehalten, was sie gelernt haben. Ob es Leonardo da Vinci war oder sonst wo, Glaubenssachen haben, alles wurde festgehalten, die ersten Gedichte, die ersten, manche haben gesammelt und haben aufgeschrieben und so ging das immer weiter, bis irgendwann die industrielle Revolution kam und da wurde es plötzlich notwendig, dass Menschen verstehen, was irgendwo steht. Mhm. Wenn du 50 Leute an Maschinen hast, musst du irgendwo schreiben, Gefahr, Toilette, passt auf. Oder du musst Anweisungen geben, Verträge. Es muss auf einer Packung draufstehen, dass es Waschpulver ist. Du musst wissen, dass da Seife drin ist, das kannst du nicht essen, aber da sind Frühstücksflocken drin und so weiter. Das heißt, die Notwendigkeit zu lesen wurde dringender. Und es gab Schulen für alle langsam, erst natürlich noch in höheren Häusern, da gab es noch Privatlehrer, das heißt nur die Obrigkeit oder die Lords and Earls konnten lesen, die waren dann gebildet, die Arbeiter nicht, aber durch die industrielle Revolution wurde das notwendig. Und das heißt, so wie wir heute lesen, dass wir zu öffentlichen Schulen gehen, dass wir lesen, das tun wir erst seit 150 Jahren.
Das ist nicht lange.
Das ist nicht lange in der ganzen Menschheitsgeschichte, das ist Peanuts.
Ja.
Und das, finde ich, sollte man unbedingt wissen, wenn heute mal gesagt wird, es muss ja jeder lesen und so. Also das ist auch ein Privileg.
Ja.
Also
das ist viele, nicht selbstverständlich.
Nein.
Nee.
Weltweit können viele Menschen gar nicht zur Schule gehen.
Genau. Also von daher. Und jetzt schießt sich der gerade so. Erstmal danke, ich liebe das ja, Annika zuzuhören. Ne? Mhm. Annikas Geschichtsunterricht ist
der also, sie hätte Lehrerin werden sollen.
Ja, wirklich. Ja, echt. Nee, doch.
Doch, macht das immer so flapsig.
Ja eben, dann würde dir aber jeder Schüler zuhören.
Ja, ich finde das doof, so einen historischen Vortrag, das ist doch langweilig.
Nein,
das
ist nicht langweilig.
Muss damit ja was anfangen
sonst hätten können. Sonst hätte ich dich schon längst unterbrochen. Ne? Aber lass uns schließen jetzt so mit nochmal mit Manfred, weil du hast ein schönes Bild fabriziert, wo Manfred Pralinen macht. Sich natürlich selbst
bei. Jetzt kriege ich Hunger. Wo ist das zweite Frühstück? Nee,
ja, du kriegst sofort den Nachschub.
Und das ist nämlich das, was Annika auch gesagt hat. Also Bücher helfen natürlich, nicht nur fremde Welten zu entdecken, sondern auch neue Fähigkeiten in uns zu entdecken. Ne? Und wie oft guckt man nach, egal auf welche Art und Weise, liest mal nach irgendwo, wie baust du dieses und jenes zusammen. Das heißt, Bücher ist dann letztendlich auch eine Fähigkeit oder eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und schlauer zu werden.
Naja, und heute, du kannst Es gibt Kindle, es gibt elektronische Bücher, Geschichten, Scoop und ich weiß nicht, was es alles gibt. Du musst nicht überall Bücher hinstellen, du kannst es überall, dein Handy hast du sowieso dabei, lad dir doch einfach ein paar Bücher drauf. Und wenn du dich erinnerst und sagst, Mensch, als Kind habe ich doch gern dies und das, lies doch einfach nochmal dein Kinderbuch und überleg mal, wie du es heute findest.
Oder wenn du irgendein Hobby hast und du willst dich dann noch verfeinern, egal wie. Das ist ja psychologisch, wir reden da von Selbstwirksamkeit. Das heißt, du kannst durch Büchern, kannst du das Gefühl haben, ich kriege viele Sachen auch alleine hin. Ich muss eben halt mich ein bisschen einarbeiten, ein bisschen einlesen, aber dann klappt es. Ihr Lieben, ich guck mal auf die Uhr. Christine hat Hunger, ich auch langsam. Zweites Frühstück.
Schließen wir ab mit einer Leseempfehlung.
Nämlich?
Ja, keine Ahnung.
Also Meyerhoff kann ich empfehlen.
Ja.
Ja, kommt Leute. Ne?
Ich empfehle an dieser Stelle mal das meist verlegte Buch auf dieser Welt oder verkaufte Buch. Also nicht die Bibel, das ist wirklich das meist gelesenste Buch, aber eins mit einer richtig extrem hohen Auflage. Erstaunlicherweise ist Der kleine Prinz.
Nein.
Ja.
Ach krass.
Ja. Und das Ding ist auch echt gut.
Genau, so jetzt frei zitiert, ne? Ja. Richtig sehen kann man nur mit dem Herzen.
Oh. Mhm. Das war jetzt ein schönes.
Ja.
Ja. Harry Potter.
Sinn, ja, klar.
Ist auch sehr gut.
Ja, und da. Hier von dem Oxford-Professor, nicht Narnia, das andere, Herr der Ringe.
Ah ja, genau.
Also, für die Fantasy-Leute. Ist nicht so ganz meins. Also
nee.
Bloß, wenn man anfangen möchte, mal zu lesen, ist das auch eine gute Methode. Und jetzt zum Urlaub gerne mal schmökern. Für alle
Krimis.
Frauen auf dieser Welt, Nora Roberts, immer wieder gern gesehen.
Und die Krimis,
das ist so Rosamunde Pilcher zum Lesen.
Und die Krimis, die ich schon genannt habe, oder wir beide auch noch gerne mal. Sane Ichiro in Japan, wer da Lust zu hat, ja.
Und ein Ollen Agatha Christie ist auch nicht schlecht.
Kann man immer mitnehmen. So ist es. So, ihr Lieben, wir machen Schluss.
Lee Child, Reacher, für alle, die Krimis lieben.
Oh ja.
Ne?
Das ist richtig gut.
Die beiden hier, Christine und Annika, sind so Krimi-Elsen. Das ist
Dann meine Vampir-Romane habe ich ja noch gar nicht vorgeschlagen.
Gott, oh Gott. Jetzt sprechen wir. So. Ihr Lieben, wir wünschen euch einen lesereichen, schönen Sonntag, auch wenn das Wetter nicht so doll ist. Gibt es keine Entschuldigung, nicht zu lesen. Ne? Also
ja, gerade bei dem Scheißsommer so, kann man gut lesen. Genau. Schön auf dem Balkon, es plattert draußen, Käffchen dabei und so ab irgendwie nach Australien oder Texas oder keine Ahnung wo.
Die Gedanken sind frei. So.
Tschüss.
Also ihr Lieben, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt.
Na?
Psychologen beim Frühstück.
Ja, super.
Tschüss.
Also bis dann. Tschüss.